Wir wollen heute Abend drei Stellen lesen. Die erste Stelle aus dem ersten Buch der Chroniker. Erste Chroniker 28. Wir lesen ab Vers 2. 1. Chroniker 28, Vers 2. Und der König David erhob sich auf seine Füße und sprach: Hört mich, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte in meinem Herzen ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich schickte mich an zu bauen, aber Gott sprach zu mir: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Vers 6. Wer sprach zu mir: Salomo, dein Sohn, er soll mein Haus und meine Höfe bauen, denn ich habe ihn mir zum Sohn erwählt und ich will ihm Vater sein. Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Gedanken und alles Gebilde der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen auf ewig. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen zum Heiligtum. Sei stark und handle. Und David gab seinem Sohn Salomo das Muster der Halle des Tempels. Vers 19, über dies alles, über alle Werke des Musters, sprach David, hat er mich durch Schrift unterwiesen, weil die Hand des Herrn auf mir war. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo: Sei stark und mutig und handle, fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, bis alles Werk zum Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Dann eine zweite Stelle aus dem Propheten Joel. Joel 1, Vers 2. Hört dies, ihr Alten, und nehmt es zu Ohren, alle ihr Bewohner des Landes. Ist so etwas in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder dem folgenden Geschlecht. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übrig gelassen hatte, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übrig gelassen hatte, fraß der Vertilger. Die dritte Stelle aus dem Propheten Jesaja, aus Kapitel 38. Jesaja 38, Vers 18, denn nicht der Scheol preist dich, der Tod lobt sich dir nicht. Die in die Grube hinabgefahren sind, harren nicht auf deine Treue. Der Lebende, der preist dich wie ich heute. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Der Herr war bereit, mich zu retten. Und wir wollen mein Seitenspiel schlagen alle Tage unseres Lebens im Haus des Herrn. Soweit diese drei Stellen. Wir haben uns ja an diesen Abenden verschiedene Stellen angeschaut, wo Gott die Aufforderung gibt oder wo es wirklich auch in der Praxis umgesetzt wurde, dass etwas weitergegeben wurde von Gottes Gedanken von Generation zu Generation, wo Gott auffordert, erzählt es euren Kindern und euren Kindeskindern. 2. Mose 10 und in Verbindung damit die Plagen in Ägypten. 2. Mose 12, wenn eure Kinder euch fragen, was soll euch dieser Dienst, das Passa. 5. Mose 6 und 5. Mose 11, die Worte des Herrn, ihr sollt sie euren Kindern einschärfen. Ihr sollt davon reden, wenn ihr im Haus sitzt, wenn ihr auf dem Weg geht und so weiter. Und dann gestern Abend Josua 4. Wenn eure Kinder euch fragen, was bedeuten euch diese Steine? Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Vielleicht ist uns das gestern aufgefallen, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Einmal, was bedeuten euch diese Steine? Und dann, was bedeuten diese Steine? Ein Wort, vier Buchstaben Unterschied. Aber doch so eine tiefe Bedeutung darin. Was eine Sache bedeutet, das kann man auch an der Uni lernen. Oder in der Schule. Was eine Sache bedeutet, so rein die Erklärung dazu. Aber die Frage, was bedeuten euch diese Steine? Was bedeutet, dass uns das, was persönlich wert ist? Und das soll spürbar werden. Wir hatten gestern Abend noch das Buch der Richter. Ein anderes Geschlecht kam auf, das den Herrn nicht kannte. Warum nicht? Sie zogen es vor den Göttern in Kanaan zu dienen. Aber wir haben gesehen, ein Beispiel, Gideon. Ein tapferer Held, der Weizen ausschlug in der Kälte. Er sagt dem Engel, der zu ihm kommt, wo sind die Wunder? Und dann, die unsere Väter uns erzählt haben. Da war doch noch einer, der hatte zugehört, was die Väter erzählt hatten. Und er hat das für sich ganz persönlich angenommen und hat entsprechend gelebt. Der Gideon hat nicht gefragt. Der und mein Nachbar, auch der versteckt sich auch in dieser Höhle da, hat nicht gesagt. Er hat gesagt, meine Aufgabe ist es hier, ein wenig Weizen in Sicherheit zu bringen. Und den konnte Gott gebrauchen. Heute Abend haben wir auch drei Stellen gelesen. Ein ganz konkretes Beispiel, wie ein Vater seinem Sohn etwas vermacht. Und wir merken, das ist mehr als ein Auftrag hier. Da ist es eine Herzenssache. David, der hat es auf dem Herzen, ein Haus für den Herrn zu bauen. Das haben wir gelesen in Vers 2. Das war denn echt eine Herzenssache. Woran merkte man das denn? Wenn wir Psalm 132 lesen, dann merken wir, wo das erkennbar war, dass das eine Herzenssache für diesen David war. Da steht, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augen. Der war sogar bereit, seine ganz persönlichen Bedürfnisse, den Schlaf zurückzustellen, hinter diesem Interesse des Herrn den Ort zu finden, den der Herr erwählen würde und da zu wohnen. Und dieses Herzensinteresse, da spürte man diesen Mann ab. Und dann sagt er das so selber im Rückblick, ich schickte mich an zu bauen. Was passiert dann? Dann kommt der Prophet und sagt ihm, David, du sollst nicht bauen. Und jetzt? Was machen wir? Wir vielleicht sowas mal erleben. Wir haben eine gute Absicht, war ja absolut eine gute Sache hier. Ein guter Wunsch, der auch die Anerkennung des Herrn fand. Und doch sagt der Herr David, du nicht. Weiß ich noch, wer David das sofort verstanden hat. Hier hat er es verstanden, hier erklärt er es sogar, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Das war seine Aufgabe. So deutlich lesen wir das gar nicht in dem Bericht, wo der Prophet zu ihm kommt. Und was machen wir? Dann kommt irgendwie ein gewisser Widerstand und dann sind wir beleidigt. Ja, dann eben nicht. Hat doch eine gute Absicht, oder? Ja, dann eben nicht. Hat der David nicht gedacht. Der David hat mit gleichem Einsatz, mit gleichem Eifer, mit gleicher Energie an diesem Projekt, sage ich mal, weitergearbeitet. Er hat nicht gebaut. Nein, Gott hat gesagt, du sollst nicht bauen. Aber er hat gesammelt. Lesen wir in Kapitel 29, Vers 2. Mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes vorbereitet. Und dann zählt er auf: Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Holz, Onyxsteine, Steine zum Einsetzen. Mit ganzer Kraft habe ich gesammelt. Kein Stück beleidigt, kein Stück. Er hat ja gesagt zu dem, was Gott ihm gesagt hat. Und er hat mit ganzer Kraft gesammelt. Das war seine Aufgabe. Sammeln, vorbereiten. Und dann übergibt er das sozusagen aus seinem Herzen seinem Sohn Salomo, als der Zeitpunkt dafür gekommen war. Was lernen wir jetzt für uns daraus? Im Blick auf unser Thema, etwas weitergeben an eine nachkommende Generation. Es geht um das Haus Gottes. Es geht um das Wohnen Gottes auf der Erde. Das ist heute kein Tempel. Das ist auch heute kein Kirchengebäude, auch nicht das in Rom, auch wenn das ziemlich menschlich attraktiv ist. Das hat sie Gott nicht gemeint. Was ist das Haus Gottes heute? Hat sich gar nichts daran geändert. Das Haus Gottes, das ist seine Versammlung und das besteht aus lebendigen Steinen und zu diesem Haus Gottes gehören alle Gläubigen dieser Gnadenzeit. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Das war damals so, als der Heilige Geist auf diese Erde kam und die Gläubigen in einem Geist zu einem Leib getauft wurde, da bestand dieses Haus Gottes auf der Erde, ein geistliches Haus, und es bestand damals, zuerst bestand es aus diesen 120 in Jerusalem, kurze Zeit später aus den 3000, die da noch dazu kamen. Und so ging das weiter. Das Haus Gottes hier auf dieser Erde, das besteht aus den Gläubigen. Was bedeutet uns das? Das ist nicht irgendeine Idee von irgendwelchen Leuten. Das ist Gottes Gedanke. Von Anfang der Bibel, sobald er ein erlöstes Volk hat, 2. Mose 14, sobald ein erlöstes Volk befreit ist aus Ägypten, zeigt uns die Bibel den Gedanken Gottes, dass er wohnen möchte bei diesem erlösten Volk. 2. Mose 15. Dann zieht sich dieser Gedanke durch die Bibel. Zuerst dieses Zelt in der Wüste, dann der Tempel im Land. Und was war das für eine Katastrophe? Und wie hat das den gottesfürchtigen Juden ins Herz geschmerzt? Ein Beispiel ist Nehemia. Wie hat er geweint, als er die Nachricht hört, der Tempel ist kaputt, Jerusalem liegt in Trümmern, der Tempel zerstört. Da hat dieser Mann geweint. Dann hat er gebetet. Wisst ihr, das war ein einflussreicher Mann. Der war Mundschenk beim damals mächtigsten Herrscher der Welt. Der hatte Einfluss. Der hätte mit dem König reden können und sagen: König, du musst unbedingt mal so ein paar Bautrupps da nach Jerusalem schicken. Wir müssen dieses Haus da mal wieder reparieren. Das kann nicht sein, dass dieses Haus da, dieser Tempel, dass der kaputt ist. Schick doch mal ein paar Leute dahin. Den Einfluss hätte dieser Mann gehabt. Aber der wusste: Gott will nicht irgendeinen Bautrupp. Gott will mich. Darum betete er. Und dann fragt der König ihn tatsächlich: Was ist denn los, Nehemia? Guckst du bedrückt? Bist nicht krank? Das merke ich. Es ist was anderes. Was ist los? Und sagte ihm: Ja, wie sollte ich denn froh sein, wenn das Haus meines Gottes in Trümmern liegt, die Stadt meiner Väter zerstört ist? Wie sollte ich da fröhlich sein? Dann fragt der König: Ja, und was bittest du denn? Dann hat er gesagt: Bitte, gib mir mal Urlaub. Ich will dahin gehen. Bitte, schick mich dahin. Und dann macht dieser Mann sich auf. Vielleicht 80 Jahre vorher waren etwa 50.000 nach Jerusalem gezogen. Dann eine Zeit später, ich habe es nicht ganz im Kopf, erzogen etwa 1.000 zusammen mit Esra. Aber dann kommt einer alleine. Aber der hat Interesse an dem Haus Gottes. Und der zieht zurück. Und dann berichtet er, wie der König ihm geholfen hat, wie die gute Hand Gottes spürbar über ihm gewesen war. Und dann stärken sie gegenseitig ihre Hände zum Guten und dann legen sie los und sie bauen wieder. Bei dem Nehemia haben sie die Mauer gebaut. Den Tempel haben sie im Buch Esra gebaut. Aber bei Nehemia die Mauer. So zieht sich dieser Gedanke durch Gottes Wort. Aber wir lesen auch im Propheten Ezekiel, wie die Herrlichkeit des Herrn diesen Tempel verlassen musste, diesen Tempel, den Salomo gebaut hat. Ja, wie war es jetzt mit der Wohnung Gottes? Da kommt der Herr Jesus, wird geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Und dann war wieder eine Wohnung Gottes auf der Erde. In ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, Kolosser 1. Da war er die Wohnung Gottes auf der Erde. Dann kehrte der Herr Jesus nach vollbrachtem Werk zurück in den Himmel. Und dann, ja, dann kam diese Wohnung Gottes, an die wir eben gedacht haben. Das Haus Gottes, das besteht aus den lebendigen Steinen, aus den Gläubigen. Und diese Wohnung Gottes, die gibt es bis heute. Und wir fragen uns jetzt, was bedeutet das jetzt praktisch? Wir verstehen diese Wahrheit aus der Bibel, denken an 1. Petrus 2, werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine, ein geistliches Haus, also die lebendigen Steine, das sind die Gläubigen. Petrus wusste das gut, der Herr hatte ihm, dem Simon, ja diesen Namen gegeben, Petrus, Stein. Ja, er wusste, die Gläubigen sind diese lebendigen Steine und sie bilden gemeinsam dieses geistliche Haus. Was besteht, das wissen wir. Aber was bedeutet es jetzt praktisch? Ich möchte es gerne mal vorweg sagen. Wo wird denn heute auf dieser Erde noch etwas sichtbar von diesem Haus Gottes? Überall da, wo Gläubige sich allein im Namen des Herrn Jesus versammeln. Da wird auf dieser Erde noch etwas sichtbar vom Haus Gottes. Wenn Menschen sich eine Organisation geben, das kann auch so gut gemeint sein, sich einen Namen geben und sich dann treffen, wird dann etwas sichtbar vom Haus Gottes? Nein, da wird etwas sichtbar von einer menschlichen Idee, von einer menschlichen Organisation, von einem menschlichen Namen. Aber Haus Gottes, das haben wir doch eben gesehen, das ist keine menschliche Organisation. Haus Gottes besteht aus allen Gläubigen. Wenn Gläubige sich so versammeln auf der Grundlage von Gottes Wort und jede menschliche Organisation ablehnen und wirklich nur fragen, Herr, was willst du? Herr, wirke du? Wir wollen uns allein auf dieser Grundlage versammeln, dass wir Gläubige sind, die Gottes Wort beachten wollen. Da wird etwas sichtbar von Haus Gottes. Und wir können heute auch an diesem Haus bauen. Dafür liegt das dem Salomo, seinem Sohn, so ans Herz. Womit beginnt er in Vers 9? Erkenne den Gott deines Vaters. Ich glaube, damit fängt es auch heute an. Wir können sicher manches überlegen, auch an Aktivität, auch in Bezug auf den gemeinsamen Weg der Gläubigen. Wenn es nicht damit anfängt, dass wir wirklich unseren Gott erkennen, wenn es nicht damit anfängt, wie wir das auch eben gesungen haben, dass der Herr Jesus unser Herz anzieht, dass er die Person ist und wie es in unserem Leben geht, dann wird es schwierig, irgendetwas für ihn zu tun. Aber damit fängt es an, erkenne den Gott deines Vaters. Dann das zweite, diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit billiger Seele. Das ist das zweite, dass wir ihm im persönlichen Leben wirklich von Herzen dienen und nachfolgen. Ihn erkennen, dann ihm dienen. Und wir stehen damit vor dem Herrn. Er erforscht alle Herzen. Er kennt alles Gebilde der Gedanken. Er weiß, was wirklich los ist in unserem Herzen. Und dann dürfen wir verstehen, er möchte uns auch gebrauchen, im Blick auf dieses Haus nützlich zu sein. Siehe, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen zum Heiligtum. Sei stark und handle. Das ist interessant, kannst du vielleicht mal zu Hause, mal gibst du mal ein in deine PC-Bibel. Sei stark und mutig oder sei stark und handle. Such mal alle diese Verse raus. Das finde ich spannend. Hier geht es darum, stark und mutig zu sein im Blick auf das Bauen am Haus Gottes. In Josua 1 geht es darum, stark und mutig zu sein im Blick auf die Eroberung des Landes. Da brauchen wir schon ein bisschen Mut, ein bisschen Kraft von dem Herrn, dass wir uns mal aufraffen und mal das Thema, was wir sowieso hier auf der Erde zurücklassen müssen, wenn der Herr Jesus kommt, das mal ein Stück hinten anzustellen und uns mal aufzumachen und mal die geistlichen Schätze zu untersuchen und in Besitz zu nehmen, mal zu bauen am Haus Gottes. Brauchen wir ein bisschen Kraft, müssen wir stark und mutig sein. Er sagt das ja nochmal, haben wir gelesen in Vers 20, sei stark und mutig und handle. Und dann kommt diese schöne Zusage, Gott der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Warum sagt David da in Vers 20, mein Gott? Legt er damit nicht seinen Sohn so ganz ans Herz, Salomo? Ich habe diesen Gott kennengelernt. Ich habe in meinem Leben Erfahrungen mit ihm gemacht. Und ich kann dir nur sagen, Salomo, wir denken jetzt nochmal daran, weitergeben von Generation zu Generation. Ich kann dir nur sagen, dieser Gott, der ist treu. Dieser Gott, der ist absolut verlässlich. Und wenn du mit diesem Gott lebst, dann wirst du auch Erfahrungen machen. Der Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, bis alles Werk zum Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Ich will gerne ein paar Einzelheiten aus den Versen 11 bis 18 mal rausstellen. Vers 11, da gibt David seinem Sohn das Muster der Halle des Tempels. Das war das eigentliche Tempelgebäude. Und dieses Tempelgebäude, das war aus behauenen Steinen hergestellt. Aber diese Steine, die waren in Steinbruch behauen. Dann waren sie zu diesem Ort des Bauens transportiert worden und da waren sie einfach aufeinander gesetzt worden. An dieser Baustelle, da wurde kein Hammer gehört, steht in der Bibel. Das sind eben diese lebendigen Steine, die Gott herausgebrochen hat aus dem Steinbruch und die er dann eingefügt hat in dieses Haus, in diesen Bau, in dieses Haus Gottes heute. Was denken wir denn, würden wir denn denken, wenn da ein Teil der Steine in diesem Tempel gesagt hat, ja nein, wir wollen aber jetzt mal so eine Gruppe für uns sein, wir wollen jetzt mal alle rot angestrichen sein und mal, was würden wir dazu sagen? Natürlich ist das, kann ein Stein das nicht sagen, aber merken wir, wie das der einzige Boden ist, auf dem wir uns wirklich versammeln können. Der Boden der Einheit aller Gläubigen. Wie wollen wir uns denn versammeln? Einfach als Gläubige, einfach als Christen. Wir sind nicht besser und nicht schlechter als andere. Wir sind nicht frommer und nicht weniger. Kein Gedanke daran. Und wenn dieser Gedanke aufkommt, dann bewegen wir uns weg von Gottes Wort. Wir sind doch einfach nur Gläubige. Und wir wollen uns versammeln auf diesem Boden. Alle Gläubigen bilden das Haus Gottes. Da wollen wir alles weglassen, was von Menschen kommt. Kein Hammer wurde gehört an dieser Baustelle. Da wurde nicht eben noch eine menschliche Arbeit da vorgenommen, sondern nur nach Gottes Willen fragen. Dann macht er am Ende von Vers 9, gibt er ihm das Muster des Hauses des Sühndeckels. Das war das Allerheiligste. Da war die Bundeslade mit diesem Sühndeckel oben drauf. Das war der Ort der Gegenwart Gottes. Darum geht es in diesem Haus. Gott wohnt da. Das ist der Mittelpunkt dieses Hauses. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte dieses Haus, als er dort wohnte. Und das ist auch heute so. Es ist das Haus Gottes. Wer bestimmt denn da, wie es zugeht? Was meint ihr denn, wenn du zu Hause in deinem Haus bist und es kommt Besuch? Welche Regeln gelten denn dann da? Deine Regeln oder die des Besuchers? Also in meinem Haus gilt zum Beispiel eine Regel, bevor wir essen, beten wir. Und wenn jetzt Besuch kommt, dann gilt das trotzdem. Dann sagt nicht der Besuch so, jetzt machen wir die Regeln mal anders und heute beten wir mal nicht vor dem Essen. Nein, dann muss ich als der im Haus ist, sagen, entschuldige, das ist hier mein Haus und bei mir im Haus, da beten wir vom Essen. Das wird auch jeder Besucher akzeptieren. Das ist noch nicht anders erlebt. Und wie ist im Haus Gottes? Wer gibt da vor, wie es geht? Natürlich Gott. Wir fragen nach seinem Willen. Und wir lassen ihm die größtmögliche Freiheit zu wirken durch seinen Geist, wie er wirken will. Darum geht's, um die Gegenwart Gottes. Und da, wo Gott wohnt, da muss alles ihm entsprechen. Deswegen ist auch im Alten Testament das Gesetz des Hauses Heiligkeit. Psalm 93, glaube ich, der letzte Vers. Meinem Hause geziemt Heiligkeit auf immer da. Und was ist in diesem Haus? Ich möchte nur kurz Vers 15 zeigen, da gibt David das Gewicht an für die goldene Leuchte. In diesem Haus ist Licht. Und wo finden wir dieses Licht? Nur in dem Herrn Jesus. Er ist das wahre Licht. Und er möchte gerne, dass wir in Verbindung mit ihm auch leuchten als Lichter, auch ein Zeugnis sind. In Vers 16, der Tisch der Schichtbrote. Der Schaubrottisch, das ist der Herr Jesus, der die Seinen trägt vor dem Angesicht Gottes. Was ist die Grundlage, auf der wir überhaupt in die Gegenwart Gottes kommen können? Nur das Werk des Herrn Jesus, nur weil er uns trägt vor dem Angesicht Gottes. Und der Tisch, der spricht auch noch davon, dass Christus die Nahrung ist, die Priesternahrung für die, die im Haus Gottes den Dienst verrichten. Da gingen die Priester einmal in der Woche in dieses Heilige. Und dann legten sie neue Brote auf. Und dann aßen sie diese Brote, die eine Woche da gelegen hatten, an heiligem Ort. Nahrung für die Priester. Was ist diese Nahrung? Christus. In Vers 18 der Räucheraltar. Der Räucheraltar spricht davon, dass Christus uns vertritt vor Gott. Von diesem Räucheraltar steht diese Wolke des Räucherwerks nach oben. Die Bibel verbindet das oft mit den Gebeten der Gläubigen. Ich meine, das ist ein ganz, ganz beglückender Gedanke. Was passiert denn, wenn du und ich beten? Was passiert dann? Die Lektion hier von dem Räucheraltar ist die. Dann verbindet sich dieses Gebet mit dem ganzen Wohlgeruch des Herrn Jesus, mit der ganzen Freude, die Gott an ihm hat. Und in Verbindung mit diesem Räucherwerk kommt dieses Gebet vor Gott. Ist das nicht ein herrlicher Gedanke? Steht auch in Offenbarung 5. Räucherpfannen, welches die Gebete der Heiligen sind. Ich meine, das ist etwas ganz Großartiges. Wenn du und ich beten, dann kommt das an im Himmel bei Gott mit dem ganzen Wohlgefallen, das er an seinem Sohn hat. Dieser Räucheraltar spricht auch davon, dass der Herr Jesus der Inhalt und der Garant für Anbetung ist. Wenn es Anbetung in diesem Haus gibt, wer garantiert das denn, dass das möglich ist? Nur der Herr Jesus. Und wer ist Inhalt dieser Anbetung? Seine Person. Und wo finden wir jetzt all das, was nötig ist für das Verhalten im Haus Gottes? In Vers 19 haben wir gelesen, selbst David sagte schon, dass Gott ihn durch Schrift unterwiesen hatte. Wie viel mehr finden wir heute in der Bibel, in Gottes Wort, das, was wichtig ist für das Verhalten im Haus Gottes? weil wir hier einen besonderen Inhalt, eine besondere Sache, von der etwas weitergegeben wird, von Generation zu Generation, hier von einem Vater zu seinem Sohn, geben wir davon etwas weiter. Wenn es wirklich unsere Herzenssache ist, dass es ein Haus des Herrn gibt, dann werden wir davon auch etwas weitergeben an eine nachkommende Generation. Wenn man aus dem Propheten Joel lesen, und jetzt haben wir wieder ein besonderes Thema. Hier ist es ja ein klarer Auftrag des Herrn durch Joel, wo gesagt wird in Vers 3, erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder dem folgenden Geschlecht. Mehrere Generationen werden hier genannt, die Alten werden angesprochen. Sie sollen zurückdenken an die Tage ihrer Väter, dann sollen sie weitergeben an nachkommende Generationen. Und wovon sollten sie etwas sagen? Von diesem Berg der Heuschrecken. Da werden ja verschiedene Namen für die Heuschrecken genannt, Nager und Heuschrecke und Abfresser und Vertilger. Und das sind alles verschiedene Heuschreckenarten. Joel kündigt Gericht an, Gericht über das Volk Gottes, und er benutzt dieses Bild der Heuschrecken und die Erklärung für das, was das bedeutet. Hier haben wir in Kapitel 2, Vers 20, da sagt der Herr, wie das Gericht kommen wird, und er sagt, und ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen. Das ist, wenn der Herr sich wieder seinem Volk zuwendet und das Gericht wegnimmt. Wenn er Rettung gibt, Befreiung von diesem Gericht, dann wird er dem von Norden kommenden von ihnen entfernen. Das heißt also, dieses Gericht, das kommt, was vorgestellt wird im Bild der Heuschrecken, das ist dieser von Norden kommende, den Gott benutzt, um dieses Volk zu züchtigen, um dieses Volk unter sein Gericht zu bringen. Aber wenn dieses Volk umkehrt und wenn der Herr wieder für das Land eifert, dann wird er dieses Gericht, diesen von Norden kommenden, wieder wegnehmen. Dieses Umkehren, das haben wir in 2 Vers 12. Und wenn sie umkehren, dann wird der Herr wieder für das Land eifern. Also die Erklärung für dieses Bild mit den Heuschrecken, das ist die Nation, Vers 6, eine Nation ist über mein, Kapitel 1, Vers 6, eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl, also ein mächtig, ein starkes Volk, mit vielen, vielen, vielen Menschen, und wer das ist, der von Norden kommende, der im Alten Testament oft der Assyrer genannt wird, der das Werkzeug war, um die 10 Stämme in die Gefangenschaft und Zerstreuung zu führen. Und davon sollte jetzt etwas erzählt werden. Wie übersetzen wir das für uns heute? Nun, Gott handelt mit den Menschen in seinen Regierungswegen. Darum geht es hier. Dieses Volk war abgewichen und Gott hatte gesagt, wenn ihr von mir abweicht, dann muss ich Gericht über euch bringen. Das sind die Regierungswege oder Gerichtswege Gottes. Und das ist nichts nur fürs Alte Testament. Und das ist auch nichts nur für Ungläubige. Das ist etwas, das für alle Menschen, auch die Gläubigen, gilt. Es ist sogar so, wie im 1. Petrusbrief steht, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange. Und wo fängt das an? Dass es anfange am Haus Gottes. Die, die Gott am nächsten sind, die am meisten von ihm erlebt und verstanden haben, die stehen in der größten Verantwortung. Und da fängt Gott an. Wenn da Abweichen ist, dann muss er in seinen Regierungswegen handeln. Diese Regierungswege sind auch Erziehungswege. Gott möchte uns dadurch etwas lernen lassen. Er möchte uns dadurch formen und führen und prägen, dass wir zu einem guten Ziel kommen. Ich möchte gerne ein paar allgemeine Punkte zu diesen Regierungswegen sagen. Die Regierungswege Gottes, das sind seine Wege mit den Menschen für diese Erde, für diese Zeit. Das hat nichts mit der ewigen Errettung zu tun.
und auch nicht mit der ewigen Verdammnis. Deine Regierungs- oder Erziehungswege gelten, solange wir auf der Erde leben. Ein zweiter Punkt: Gott handelt in seinen Regierungswegen nach einem Prinzip. Und dieses Prinzip, das steht am Ende von dem Galaterbrief, Galater 6, Vers 7, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das Prinzip, nach dem Gott in seinen Regierungswegen handelt. Das, was einer sät, das muss er auch ernten. Und wenn er Gutes sät, wird er Gutes ernten. Und wenn er für das Fleisch sät, dann wird er vom Fleisch Verderben ernten. Das Leben Jakobs ist dafür ein sehr, sehr passendes Beispiel. Wisst ihr, er betrügt seinen Vater. Jahrzehnte später wird er von seinen Söhnen betrogen. Er betrog seinen Vater mit einem Ziegenbock. Er wird von seinen Söhnen mit einem in das Blut eines Ziegenbock getauchten Gewandes betrogen. Jakob betrügt seinen Bruder. Er betrügt einen aus seiner Verwandtschaft und bringt ihn um das Erstgeburtsrecht. Einige Zeit später wird er von einem Verwandten, von Laban, betrogen und bekommt die falsche Frau. Betrogen um 7 Jahre Arbeit. Merken wir, was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist das Prinzip in den Regierungswegen Gottes. Jetzt müssen wir dabei eins beachten. Wir können Gott jetzt nicht irgendwie in die Pflicht nehmen und sagen, naja, heute hat der das und das gemacht, damit er ja morgen das und das ernten müssen. Nein, Gott ist in seinen Regierungswegen auch geduldig und langmütig. Ich möchte dazu mal einen Vers lesen, der uns das etwas klar macht. Und ich glaube, der hilft uns auch, manche Begebenheit aus dem Alten Testament zu verstehen. Ich muss den Vers mal suchen aus dem Propheten Jeremia. Ja, aus Jeremia 18. Da soll Jeremia in das Haus des Töpfers gehen. Und jetzt steht dem Töpfer zu, der eine Arbeit macht. Und er hat es vor, ein bestimmtes Gefäß zu machen, aber das klappt nicht so richtig. Und dann nimmt er diesen gleichen Ton und macht ein anderes Gefäß daraus, so wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Und dann sagt der Herr dem Jeremia die Erklärung. Vers 6. Wir lesen mal Jeremia 18, Vers 6. Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht der Herr, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen und zu zerstören. Kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu bauen und zu pflanzen. Tut es aber, was böse ist in meinen Augen, so dass es auf meine Stimme nicht hört, so lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu tun erweisen gesagt habe. Das ist das Handeln Gottes in seinen Regierungswegen. Da muss er auch schon mal Gericht ankündigen, so wie bei Ninive. Aber dann tun die Menschen Buße und dann gibt Gott ihnen in seiner Gnade eine Frist, eine Zeit, wo er das Gericht nicht bringt. Etwa 120 Jahre später kam das Gericht über Ninive. Da waren sie wieder abgewichen von Gott. Aber so handelt Gott in seinen Regierungswegen. Und er hat dabei Langmut und Geduld. Und bei seinem irdischen Volk, da hat er oft einen Propheten nochmal geschickt. Und wenn dann noch einmal ein Umkehren da war, dann hat er das Gericht nochmal aufgeschoben. Das hat überhaupt nichts mit dem Ratschluss Gottes zu tun. Dazu möchte ich noch was lesen aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 46, in der Mitte von Vers 9, da sagt Gott, ich bin Gott und gar keiner wie ich. Jesaja 46, jetzt Vers 10, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Der ich einen Hauptvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Der Ratschluss Gottes, der kommt zustande. Gott tut das, was er sich vorgenommen hat. Aber in seinen Regierungsregeln, da gibt er mal Aufschub. Dann lässt er ein Gericht noch nicht kommen, auch wenn er es angekündigt hat, wenn er sieht, dass da eine Umkehr ist. Das ist sein Handeln in seinen Regierungswegen. Ich habe schon gesagt, auch für uns gilt das. Ich möchte da jetzt ein Beispiel mal aus dem Neuen Testament zeigen. Wir finden das im 1. Korintherbrief. Es gibt noch andere Stellen, aber ich nehme mal gerne diese Stelle aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 11. Da geht es um das Mahl des Herrn, das Essen und das Trinken vom Brot und von dem Kelch. Und da sagt Gott in Vers 27 in seinem Wort, dass wir dieses Brot essen und den Kelch trinken in würdiger Weise. Und wenn wir das nicht tun, dann laden wir Schuld auf uns. Wir verschulden uns, versündigen uns im Blick auf den Tod, auf das Werk des Herrn Jesus. Wir machen uns des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig. Und jetzt sagt er in Vers 28, was soll jetzt die Konsequenz sein? Jeder prüfe sich selbst. Also Selbstgericht. Beten, mein Leben in das Licht des Wortes Gottes stellen und die Dinge in Ordnung bringen, die in Ordnung gebracht werden müssen, damit wir in würdiger Weise essen und trinken. Tun wir das nicht, Vers 29, wer unwürdig ist und trinkt sich selbst Gericht. Und das ist jetzt das Handeln in den Regierungswegen Gottes. Wenn wir uns nicht selbst richten, wenn wir uns nicht selbst prüfen und das bekennen und in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung ist, dann muss Gott mit uns handeln, in seinen Regierungswegen. Dann werden Beispiele genannt, Vers 30, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil entschlafen. Da waren Krankheiten in Korinth und die waren in den Regierungswegen Gottes geschehen. Jetzt dürfen wir da nicht sagen, jede Krankheit ist ein solcher Fall. Da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Da dürfen wir auch nicht über andere urteilen oder anderen irgendwie dazu was sagen. Das ist eine Sache, da muss ich mich fragen, im Blick auf mein sich selbst prüfen. Aber hier kann es sein, dass eine Krankheit oder ein schwacher Zustand ein Handeln in den Regierungswegen Gottes ist. Ein Gericht, weil jemand sich nicht selbst geprüft hat. Und es kann sogar sein, dass Gott jemanden wegnimmt. Ein Gutteil sind entschlafen. Er nimmt ihn weg von dieser Erde als eine Folge seiner Regierungswege. Das haben wir auch in Johannes 15. Jede Rebe, die nicht Frucht bringt, wenn da keine Frucht für Gott ist, dann nimmt der Vater sie weg. Wir werden das gleich sehen, das ist nicht ewiges Gericht. Das sind Regierungswege Gottes, die ihre Wirkung haben im Blick auf das Leben hier auf der Erde. Vers 31, wenn wir uns selbst beurteilten, also wenn wir uns ins Licht des Wortes Gottes stellen und in unserem Leben das in Ordnung bringen, was Gott uns zeigt, was nicht in Ordnung ist, dann würden wir nicht gerichtet. Dann muss Gott nicht mit uns handeln in seinem Regierungswege. Vers 32, wenn wir aber gerichtet werden, in den Regierungswegen Gottes, dann werden wir vom Herrn gezüchtigt. Und dieses gezüchtigt werden oder züchtigen, das enthält den Gedanken der Erziehung. Deswegen habe ich gesagt, die Regierungswege sind auch Erziehungswege. Dann Vers 32 am Ende, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Es hat also nichts zu tun mit der ewigen Verdammnis. Es hat nichts damit zu tun, dass ein Gläubiger verloren gehen könne. Aber für diese Erde handelt Gott mit uns, auch mit uns, in seinem Regierungsweg. Haben wir das vielleicht ein wenig verstanden? Und auch davon dürfen wir etwas weitergeben, von Generation zu Generation. Dass es eben nicht egal ist, wie wir leben auf der Erde. Dass es nicht egal ist, wenn wir als Gläubige die Dinge nicht in Ordnung bringen, die nicht in Ordnung sind. Da möchte ich zum Schluss dann noch einen Gedanken zu sagen. Er macht mich glücklich. Die Regierungswege Gottes, die heben seine Gnade nicht auf. Und in seiner Gnade triumphiert er über diese Regierungswege. Zwei Beispiele. Beispiel 1, die Geschichte Josefs. Ja, die Brüder haben Josef verkauft. Das war böse. Und Gott muss mit ihnen handeln. Und sie müssen ganz schön bitter dadurch. Eines Tages sitzen sie im Gefängnis und haben sie Angst um ihr Leben. Und dann haben sie es eingesehen. Für wahr, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen. Das war nicht leicht für die Brüder. Gott musste mit ihnen handeln, er musste sie diese schweren Wege führen. Aber jetzt kommt das, wie die Gnade darüber triumphiert. Am Ende ist das Ganze ein Mittel in der Hand Gottes, diese Familie, Jakob und seine Söhne, zu bewahren vor der Hungersnot. Und Josef deckt das auf. Zweimal lesen wir das. Einmal in 1. Mose 45 und einmal in 1. Mose 50. Er muss das klar sagen, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn. Und dann geht's weiter. Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, wie es an diesem Tag ist. Und da triumphiert die Gnade Gottes über das Böse des Menschen. Seine Regierungswege werden dadurch nicht ausgelöscht, er muss sie so führen. Aber am Ende siegt die Gnade. Ein zweites Beispiel, die Stadt Jericho. Am Anfang des Buches Josua wird diese Stadt eingenommen. Und dann sagt Gott ganz klar, diese Stadt, die soll nie wieder aufgebaut werden. Und wenn die eine aufbaut, dann wird er einen hohen Preis bezahlen. Um den Preis seines Erstgeborenen wird er den Grund legen und um den Preis seines Jüngsten wird er ihre Tore einsetzen. Und Jahrhunderte später ist tatsächlich ein Mann so frech und baut die Stadt wieder auf. Hier. Und dann kommt es genau so, wie Gott gesagt hat. Denkt nochmal an Galater 6. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Der fängt an zu bauen und als er den Grund legt, stirbt sein Erstgeborener. Aber dieser Mann, der reagiert nicht. Eigentlich hätte es doch jetzt Klick machen müssen, oder? Der reagiert nicht. Der baut weiter. Aber da kommt es, wie es kommen muss. Als er die Tore einsetzt, stirbt der Jüngste. Das sind Regierungswege Gottes. Wieder eine ganze Zeit später kommt Elisa nach Jericho. Und dann kommt man zu ihm und sagt, Elisa, guck mal hier die Stadt. Die Lage der Stadt, die ist gut. Aber das Wasser ist bitter. Ja, hätten wir doch gesagt, ist doch klar. Wie kann denn Gott Segen geben, wenn einer gegen seine Gedanken diese Stadt wieder aufbaut? Kann ja nicht geben. Aber Elisa ist der Prophet der Gnade. Elia, das war der Prophet, der mit aller Kraft eintrat für das Gesetz. Das war seine Aufgabe. Dafür kämpfte er. Aber dann muss Elisa lernen. Es ist auch klar. Gnade lebt. Er begegnet Gott an diesem Berg, wo in der Kraft der Speise, die der Engel ihm gegeben hatte, in 1. Könige 19, 40 Tage und 40 Nächte gegangen war. Da kam er an diesen Berg Gottes, da muss er erleben, dass Gott in der Stimme des leisen Säuselns war. Nicht im Feuer, nicht im Blitz, nicht im Erdbeben, nicht im Wind. In der Stimme des leisen Säuselns. Das musste Elia lernen. Gott ist auch ein Gott der Gnade. Und Elisa, sein Nachfolger, das ist dann der Prophet, der die Gnade Gottes bringt. Die Gnade Gottes triumphiert über das Böse des Menschen. Elisa sagt im Blick auf diese Frage, was Jericho angeht, bringt mir eine neue Schale und Salz darin. Dann schüttet er dieses Salz in das Wasser und dann wird das Wasser von Jericho gesund. Das ist die Gnade Gottes. Am Ende siegt die Gnade Gottes. Das ist ein beglückender Gedanke, der nimmt gar nichts weg von dem Ernst der Regierungswege Gottes. Und wir sehen, wie die Gnade am Ende triumphiert. Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder dem folgenden Geschlecht. Auch davon dürfen wir etwas weitergeben, von Generation zu Generation. Dann haben wir noch einen Vers gelesen aus dem Propheten Jesaja. Der mittlere Teil dieses Propheten, der geschichtliche Teil, wo uns in den Kapiteln 36 bis 39 die Geschichte Hiskias gezeigt wird. Und hier in Jesaja 38 heißt es diese Begebenheit, wo Hiskia krank wird. Und nicht ein bisschen krank. Vers 1 lässt uns überhaupt nicht im Unklaren. Krank zum Sterben. Hiskia war hier etwa 39 Jahre alt, war also noch kein alter Mann. Aber er wird krank zum Sterben. Hiskia hat hier auch noch nicht seinen Sohn bekommen, den Manasse. Den hat er hier noch nicht. Und doch sagt er später, der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Nun, Hiskia wird krank, jetzt kommt Jesaja, der Sohn Amos, der Prophet, und dann sagt er, Hiskia, bestelle dein Haus, du wirst nicht gesund, du wirst sterben. Das war natürlich ein Hammer, oder? 39 Jahre. Da können wir den Hiskia gut verstehen. Aber was mich beeindruckt, war das Erste, was er macht. Er betet. Hiskia wandte sein Angesicht zur Wand und betete zu dem Herrn. Der Hiskia wusste, also wenn mir jetzt noch einer helfen kann, dann ist das der Herr. Und er schüttet ihm sein Herz aus. In den Versen 10 bis 20, da lesen wir dieses Gebet von dem Hiskia, also dieses Zwiegespräch mit Gott, diesen, könnten auch sagen, diesen Psalm, in dem er seine Erfahrungen zusammenfasst. Und da steht in Vers 13, ich beschwichtigte meine Seele bis zum Morgen. Und wie beschwichtigte er seine Seele? Im Gebet. Indem er im Gebet zu dem Herrn kam. Ach, Herr, bedenke doch. Oder ist noch etwas, ist hier weit. Und in diesen Tränen, da wird eigentlich so seine ganze Not deutlich. Dann schickt der Herr den Jesaja nochmal zu Hiskia. Vers 5, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Warum sagt er, der Gott deines Vaters David? Gott handelt hier entsprechend seiner Verheißung, die er an David gegeben hat. Gott handelt hier nicht aufgrund irgendeines Verdienstes von Hiskia, sondern Gott handelt hier aufgrund dessen, was der David versprochen hat. Gott handelt aufgrund dessen, was er ist. Aufgrund dessen, was er zugesagt hat. Und dann sagt er ihm, ich habe dein Gebet gehört. Das macht uns Mut, oder? Auch weiter zu beten. Macht uns Mut zu beten. Ich las ja vor kurzem nochmal von dem weisen Vater Georg Müller. Der hatte ja als junger Mann auch Wege ohne Gott mal gegangen. Und dann hat er sich zu Gott gewandt und hat ein Leben in Treue geführt. Aber dann hatte er, ich glaube, drei Freunde aus dieser Zeit. Für die hat er ganz besonders gebetet. Nicht eine Woche, nicht einen Monat, jahrelang, jahrzehntelang, dass die auch den Heiland finden. Der Dritte hat sich bekehrt bei der Beerdigung dieses Gebers Müller. Manchmal muss man lange beten. Manchmal erlebt man vielleicht auch die Erhörung nicht. Aber die Gebete sind nicht umsonst. Ich habe dein Gebet gehört. Aber ich sage noch was. Ich habe deine Tränen gesehen. Der Herr kennt die Empfindung. Die Empfindungen, die drücken sich ja in den Tränen aus. Psalm 84, da lesen wir auch, wenn sie durchs Tränental gehen, da steht nicht, wenn sie durch das Tal mit den schrecklichen Umständen gehen, wenn sie durchs Tränental gehen. Also der Herr kennt die Empfindung, darum geht es. Durchs Tränental gehen, das machen sie es zu einem Quellenbad. Und jetzt gibt der Herr ihm noch 15 Jahre dazu und er gibt ihm auch ein Zeichen, dass der Hiskias wirklich glaubt. Er gibt dieses Zeichen zur Ermutigung für seinen Knecht, dass er weiß, ja, das ist wirklich das Wort des Herrn. Hiskia wird auch wieder gesund. Und dann haben wir gelesen aus diesem, aber man könnte sagen, Psalm, den er dichtet. Ja, er hatte diese Nachricht, in der Ruhe meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Sheol. Im Alten Testament ist der Schleier noch nicht gelüftet. Der Sheol, das ist einfach das Totenreich. Das ist einfach der Ort, wo Seele und Geist der Gestorbenen hinkommen. Im Neuen Testament wird uns deutlich, dass es in diesem Sheol, die Übersetzung im Neuen Testament ist Hades, dass es in diesem Hades oder Sheol zwei Bereiche gibt. Da gibt es einen Ort der Qual, noch nicht die Hölle, aber schon einen Ort der Qual. Und da gibt es einen Ort der Glückseligkeit, das das Neue Testament Paradies nennt. Die Seelen und der Geist der entschlafenen Gläubigen, der ist in diesem Teil des Sheol, des Totenreiches, im Paradies, bei Christus. Aber es war im Alten Testament noch nicht offenbart. Deswegen hat der Sheol, dieses Totenreich, so diesen Gedanken der Not, der Beengung, der Pein. Man erwartete ja der Verheißung des Herrn nach ein Leben auf der Erde in Gesundheit und in Wohlergehen. Das hatte Gott ja auch verheißen, 2. Mose 15 am Ende, nach Mara. Dann kommen die Krankheiten nicht auf euch, wenn ihr meine Stimme hört. Und jetzt sagt Hiskia, ja, ich soll jetzt in diesen Sheol gehen. Wir haben das gelesen, Vers 18, der Sheol, der preist dich doch nicht, der Tod. Ja, wie soll ich denn da Gott besingen? Er beschwichtigte seine Seele, das haben wir kurz gehabt. Aber in Vers 14 kommt nochmal so seine ganze innere Not zum Ausdruck, wie eine Schwalbe. Wenn du eine Schwalbe beim Fliegen beobachtest, die ist total unruhig, fliegt die hin und her. Und so war Hiskia in seinem Innern ganz unruhig. Er klagte, er irrte wie die Taube und schmachtete und blickte seine Augen zur Höhe. Und dann drückte er das so aus, oh Herr, mir ist bange. Mir ist bange. Geht uns vielleicht auch schon mal so. O Herr, mir ist bange. Und ruft, er tritt als Bürde für mich ein. Und dann kommt der Wendepunkt in Vers 15. Was soll ich sagen? Dass er es zugesagt und auch ausgeführt hat. Ja, der Hiskia hat die Rettung erlebt. Und er nimmt so als Vorsatz mit, in diese Zeit nach der Heilung, ich will sachte wallen alle meine Jahre wegen der Betrübnis meiner Seele. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema. Jetzt sagt der Hiskia in Vers 19, von der erfahrenen Treue Gottes will ich etwas weitergeben. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Hast du auch schon etwas von der Treue deines Gottes erlebt in deinem Leben? Dann gib davon etwas weiter. Gib das weiter an andere, vielleicht an solche, die Ermutigung brauchen. erzählt es ihm.
Es geht ja nicht darum, von uns zu erzählen,
aber es geht darum, ein Zeugnis von der Treue Gottes abzulegen.
Nun ist auch eine Auswirkung da. Der Herr war bereit, mich zu retten, und wir wollen mein Seitenspiel schlagen. Alle Tage unseres Lebens im Haus des Herrn. Die erfahrene Treue Gottes, die drückt sich aus in Lob für ihn.
Nun ist Treue Gottes nicht immer heil.
Okay, die Formel nicht. Treue Gottes ist gleich, er macht mich gesund, und wenn ich nicht gesund werde, dann ist Gott nicht treu. Wie viel Wunder hat Gott schon gewirkt, ohne die äußeren Umstände zu ändern. Da hat er Kraft gegeben. Wisst ihr, Gott hat Macht, jede Macht, jeden Werk, der vor uns ist, platt zu machen. Das ist für Gott kein Problem. Und manchmal macht er das auch. Aber wenn er es nicht macht, dann gibt er Kraft, über diesen Berg zu gehen. Das wollen wir uns mitnehmen. Das ist auch Treue Gottes. Treue Gottes ist nicht immer, dass es so läuft, wie wir es uns wünschen. Aber Treue Gottes ist, dass er uns Kraft gibt, inneren Mut, Freudigkeit, den Weg mit ihm zu gehen, auch wenn er über einen hohen Berg führt. Zeit ist um, möchte ich nur gerne zum Nachdenken anregen. Dieser Psalm Hiskias, der weist auch hin auf den Herrn Jesus. Der Herr Jesus, der hatte auch den Tod vor Augen. Wenn Hiskia sagt, in der Ruhe meiner Tage soll ich hingehen, dann denken wir an Psalm 102. Mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Wenn Hiskia sagt, o Herr, mir ist bange, dann denken wir an Psalm 55. Furcht und Zittern kamen mich an, Schauder bedeckt mich, Todesschrecken haben mich befallen. Oder ein Vers aus Psalm 116, der uns im Blick auf diesen Tod, der vor unserem Herrn stand, bewegt. Psalm 116, Vers 3. Mich umfingen die Fesseln des Todes und die Bedrängnisse des Scheols erreichten mich. Ich fand Drangsal und Kummer. Ja, unser Herr hat auch gelitten. Und er ging in den Tod. Und der zweite Teil dieses Psalmes von Hiskia, da sehen wir den Herrn Jesus als den Auferstandenen. Gott hat den Hiskia gerettet. Hiskia musste nicht in den Tod. Der Jesus ging in den Tod. Aber diese Rettung, das erinnert uns an Psalm 22. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Oder wir denken auch an Hebräer 5. In den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, den aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat. Und dann und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Ja, der Herr Jesus war auch in einer tiefen Grube, aber er wurde herausgerufen. Und auch darin sehen wir etwas von der Treue Gottes. Das möchte ich gerne zum Schluss so sagen. Wenn wir darüber nachdenken, was ist denn Treue Gottes? Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, manchmal wird es richtig hart, dann könnten wir vielleicht an der Liebe Gottes zweifeln. Was machen wir denn dann? Dann blicken wir nach Golgatha. Da sehen wir, wie Gott den Beweis gebracht hat, dass er uns liebt. Es gibt keinen Zweifel mehr daran, dass er uns liebt. Er hat seine Liebe zu uns bewiesen, als der Herr Jesus, sein Sohn, für uns starb am Kreuz auf Golgatha. Dann dürfen wir das mitnehmen. So wie der Liederdichter das sagt, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Dann haben wir einen Beweis für die Treue Gottes. Dann nehmen wir das mit in unser Leben. Und dann dürfen wir davon auch etwas weitergeben an eine nachkommende Generation.